zusammen. Herzlich willkommen an der Paulus Akademie. Mein Name ist Dana Sindermann und ich verantworte hier den Bereich Wirtschafts- und Sozialethik. Ich hoffe, Sie sind alle gut versorgt mit Getränken, mit kleinen Snacks. Und ja, Wirtschafts- und Sozialethik, die haben zum Thema den Menschen, sind beides Disziplinen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Die Wirtschaftsethik mit der Frage, wie sieht eine humane, dem Menschen angemessene Wirtschaft, das humane Wirtschaften aus? Und die Sozialethik mit der Frage, was braucht eigentlich der Mensch, um ein gelungenes Leben zu führen? Was für gesellschaftliche Strukturen, was für Regeln brauchen wir da eigentlich? Und das ist so das Feld, in dem sich auch unsere heutige Veranstaltung bewegt. Wir schauen uns da an, digitale Technologien, die ja einfach in unserem Alltag mit einer Selbstverständlichkeit sind, seit etwa 10, 15 Jahren, wo wir es wie kaum mehr bemerken, wie stark sie uns begleiten und wie stark sie unser Leben eigentlich prägen. Und was wir hier und da mal hören, aber was vielleicht auch manchmal nicht so ganz in unserem Bewusstsein drin ist, ist die wirtschaftsethische Komponente, dass sehr viele von diesen Angeboten, die wir nutzen, von Tech-Giganten entwickelt werden, die einfach ein sehr starkes ökonomisches Interesse haben und also kapitalgetrieben Produkte erfinden, die dann ja an uns getragen werden und die wir ja auch häufig als sehr hilfreich empfinden und die unser Handeln, unser Alltag sehr stark bestimmen. Was macht eigentlich das permanente digitale Angebot mit uns? Wie möchten wir eigentlich digitale Medien nutzen und wie lassen sie sich human, also menschlich gestalten? Um diese Fragen geht es heute Abend in unserer Veranstaltung Menschsein im Internet. Wie können wir die digitale Welt humaner gestalten? Und da freue ich mich sehr zu begrüßen Anna Miller. Sie ist Mental Health Aktivistin, sie ist Autorin und Journalistin und sie hat das Buch Verbunden geschrieben. Das haben vielleicht die einen oder anderen von Ihnen bereits gelesen mit dem Untertitel, wie du in digitalen Zeiten wieder Platz schaffst für Dinge, die dir wirklich wichtig sind. Unsere Veranstaltung findet statt im Rahmen des Festivals Zürich liest und wir werden zunächst eine Passage hören, einen Ausschnitt aus Anna Millers Buch über ihre Geschichte mit den digitalen Medien.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Vielleicht als kleine Orientierungshilfe, das ist ein Ratgeber. Ich werde euch aber keine Tipps vorlesen. Das könnt ihr nachher auf 200 Seiten selber lesen. Ich habe aber im ersten Teil einen etwas literarischeren oder zumindest erzählerischen Teil, der sich damit auseinandersetzt, oder ich habe mich damit auseinandergesetzt, wie ich in den letzten 20 Jahren erwachsen und älter geworden bin und wie das Digitale sich so langsam ja, von 0 auf 100 in meinen Alltag irgendwie reingeschlichen hat. Und das ist sozusagen ein biografisch-erzählerischer Teil von mir in der Bindung oder Beziehung. Und ich werde jetzt ein bisschen daraus vorlesen, nicht alles, also auch für Sie, um das zu verstehen, es ist chronologisch, ich werde an Teilstellen einfach springen, ein paar Jahre nach vorne springen und ich möchte Sie sehr herzlich dazu einladen, meiner Stimme zu lauschen und aber auch gleichzeitig vielleicht sich zu fragen, wie war das bei mir? Weil wir alle haben 20 Jahre Digitalisierung jetzt irgendwie mit dabei und das ist eine sehr gesellschaftliche, aber auch eine sehr individuelle Reise. Und vielleicht erkennen Sie sich ja an der einen oder anderen Stelle wieder oder vielleicht auch nicht, vielleicht war das bei Ihnen auch ganz anders. Genau. Ja. 1997 kauft meine Mutter einen Macintosh. Wir sind eine der ersten Familien mit so einem Gerät im Dorf. Sie kauft einen zweiten Bildschirm im A4-Format, vertikal, damit sie die ganze Seite Word-Dokument vor sich sieht, ohne zu scrollen. Die Festplatte fasst um die 100 Megabyte.
Wir können nicht ins Internet. Irgendeiner gibt mir eine AOL-CD und sagt, damit kommst du rein. Ich installiere die CD auf den Computer und lösche meiner Mutter dabei alle Dateien vom PC. Und noch immer kann ich nicht ins Internet. Ein paar Monate später kommt dann der Elektriker. Er verlegt eine Leitung. Es macht dieses Geräusch, das Einwählgeräusch. Ewiges Rauschen, verbunden nun mit der Welt. Ich logge mich in einen Online-Chat ein und lege mir ein Pseudonym zu. Ich schreibe meine ersten Worte in einen Messenger. Meine Mutter heizt nicht in den Raum hinein, in dem der PC steht. Vielleicht ist es Absicht, damit ich nicht zu lange bleibe. Vielleicht lohnt es sich nicht, diesen Raum auch noch zu heizen. Es ist ja nicht so, als wäre dieser Raum zum Wohnen da. Darin steht ja nur ein PC. Kein Grund, sich hier länger aufzuhalten. Wer würde denn einen Großteil seines Lebens zwischen einem PC und einem Drucker verbringen wollen? Es gibt ja noch die Küche und das Wohnzimmer und das Schlafzimmer und den Garten und die Nachbarschaft und eine Welt da draußen, ein Leben. Da heizen wir doch den PC-Raum nicht auf. Ich werde angewiesen, den PC runterzufahren, wenn ich fertig bin, und dann ein Stück braunen Stoff über den Bildschirm und die Tastatur zu legen, damit der Staub sich nicht fängt. Ich darf vor dem Gerät nicht essen und nichts trinken. Ich muss schauen, dass die Tastatur sauber bleibt, und wenn ich fertig bin, soll ich die Leitung wieder freigeben. Und sowieso bleibt nicht lange, 10 Minuten vielleicht. Ich lege mir eine E-Mail-Adresse zu annamiller87@hotmail.com. Mein Name, mein Geburtsjahr und die Endung, jetzt gehöre auch ich zur Welt, zum Internet, zum World Wide Web. Lustigerweise kam irgendwie darauf, dieses Netz, das Internet, das WLAN, gleich zu taufen wie das, was wir unter Menschen die ganze Zeit tun, wonach wir uns sehnen und wovon wir oft nicht genug kriegen können. Sie nennen es Connection, Verbindung, Internet-Connection. Ich sitze immer länger im unbeheizten Raum, in welchem unser PC steht. Manchmal sagt meine Mutter, ich hänge zu lange vor dem Bildschirm rum, doch ich sage ihr, dass das nicht stimmt. Manchmal fragt mich meine Mutter, was ich da alles tue, was daran so interessant sein soll. Und ich rolle mit den Augen und sage, Mama, das verstehst du nicht, du bist halt alt. 2016. Ich bin seit 4 Jahren selbstständig, ich antworte bis kurz vor Mitternacht auf E-Mails, obwohl das niemand von mir verlangt, und fühle mich wichtig dabei. Ich klappe im Zug und im Café und in irgendwelchen Landweizen meinen Laptop von Apple auf und gehe über den Hotspot meines iPhones ins Netz. Ich schere mich nicht darum, ob Leute am Nebentisch gerade essen wollen und beim Hämmern auf der Tastatur sie in ihrem Gespräch stört. Die ständige Erreichbarkeit ist mein neues Statussymbol. Es soll meinen Auftraggebern suggerieren, dass ich immer liefere. Dass ich potent bin, jung und willig, dass ich die Zukunft bin. Eine Frau, die mühelos mit allem mithält und mit einer Geschwindigkeit Beobachtungen abliefert, die jedem Online-Redakteur gefallen. Sollen sich doch andere weigern, Videos zu drehen und sich eine Social-Media-Präsenz aufzubauen? Sollen sie ignorant darauf bestehen, dass es nur um Inhalte geht und null um Egos, Namen und Identitäten? Derweil arbeite ich an meiner Corporate Identity. Ich muss mich zur Marke machen, das ist mir längst klar. 2018 fällt die Roaming-Schranke in Europa. Nie wieder ohne Handy am Strand. Nie wieder Sonnenuntergang ohne Livestream. Nie wieder an einem Ort, an dem ich schulterzuckend sagen kann, sorry, ich war leider nicht erreichbar, sorry, war einfach dort und nicht auch noch hier. Wenn ich daheim aus dem Haus gehe, nehme ich mein Smartphone immer öfter mit. Ich könnte in Gefahr geraten, mich verirren, Hilfe brauchen. Ich habe Angst, so ganz ohne Telefon. Ich rede mir dann ein, wenn dir jetzt was passiert, dann bist du selber schuld. Hast ganz allein auf dich vertraut, wie töricht. Und ich muss erreichbar sein. Vielleicht stirbt auch plötzlich Opa. Und ich war nicht da, als der Anruf kam. Das würde ich mir nicht verzeihen. Oktober 2020. Der Dokumentarfilm The Social Dilemma trendet weltweit. Er handelt davon, dass diese ganze Social-Media-Sache eine gewollte Massenabhängigkeit ist, dazu da, ein paar wenige Menschen auf der Welt sehr reich zu machen und uns alle emotional und seelisch sehr arm. Facebook wird für das Jahr 2020 fast 86 Milliarden US-Dollar Umsatz vermelden. Trotz Datenschutzskandalen ein Höchstwert. 98% des Umsatzes durch Werbung generiert, die wir uns anschauen, wenn wir online sind, die mehr kostet, wenn wir länger online sind. Ich sage allen meinen Freunden, sie sollen den Film schauen. Verschicke den Link über WhatsApp. lösche gleichzeitig meine Netflix-App von meinem Smartphone. Überlege mir wieder mal, WhatsApp ganz zu löschen. Klicke drauf, sehe die Benachrichtigung des Dienstes, der mir erklärt, dass alle meine Daten unwiderruflich gelöscht werden. Alle Bilder, alle Nachrichten, alle Sprachnachrichten, alle Zeichnungen, alle meine Gefühlsduseleien, alle Hilfeschreie in die Nacht hinein, all die Stunden, in denen ich meinen Freundinnen virtuell die Hand gehalten habe, all die Momente, in denen ich Herzen zugeschickt bekam oder ein Gift, das mir die Welt bedeutete, weil all das von ihm kam, von seiner Nummer, von seinem Telefon. Bist du sicher, dass du deinstallieren wirst, Anna? Ich klicke auf Nein. Ende 2020 sitze ich in einem alten Pfarrhaus in den Schweizer Bergen auf über 1000 Meter über Meer. Hier komme ich immer her, wenn ich was zustande bringen will, einen großen Brocken Text wie diesen hier beispielsweise. Vielleicht, weil ich mir nicht mehr sicher bin, ob ich dem Rauschen der Stadt und dem Rauschen des Digitalen überhaupt noch was entgegensetzen könnte, bliebe ich, wo ich bin. Vielleicht brauche ich solche Orte der Langsamkeit, der Stille und der Höhe, um überhaupt noch etwas hinzukriegen. Es hat sich Schnee in die Äste der Bäume gelegt. Die Anfahrt war mühsam und lange. Im Dorf riecht es nach Brennholz und hier drin, in diesem Haus, kein 4G. Ich packe meinen Koffer aus und checke alle paar Minuten, ob nun ein Signal kommt. Es kommt keins. Plötzlich ergreift mich eine unerklärliche Leichtigkeit. Als würde die Welt von meinen Schultern fallen. Vielleicht werde ich wirklich nicht verbunden sein, hier oben, über Tage nicht. Und nichts, was ich dagegen tun müsste, nichts, was ich dagegen tun könnte. Bloß einmal habe ich mich in den letzten Jahren so frei gefühlt wie an diesem Tag. Als mir vor ein paar Jahren das Smartphone geklaut wurde, ausgerechnet in der Silvesternacht. Die nächsten Tage waren alle Geschäfte zu. 4 Tage lang hatte mein Leben keine zweite Ebene mehr. Ich existierte nur noch hier. Es existierte nur noch das, was gerade um mich herum war. Es war das gleiche Gefühl wie als Kind in den Sommerferien in Italien, wenn ich eingewickelt in den kleinen Elefantenbademantel nach dem Baden im Meer in der Sonne lag und einschlafen konnte und wusste, dass mich irgendwann jemand wecken wird und ich einfach vor mich hindösen kann, jetzt hier in Sicherheit. Ich gehe schlafen und träume schlecht. Derweil liest Bill Gates mehrere physische Bücher die Woche, spaziert durch Wälder und schreibt in Räumen ohne digitale Hilfsmittel mit Stiften Gedanken an Wände. Halten Celebrities, die auf Instagram Millionen von Followern haben, weiter ihre Sticker mit dem Slogan Social Media can seriously harm your mental health in die Kamera, um dann offline zu gehen, während ihre Assistenten rund um die Uhr posten. Entfernen die CEOs die Farbe von ihrem Bildschirm, damit sie dem Signal ruht, das den Menschen evolutiv bedingt Intensität und Gefahr signalisiert und jetzt für alle Arten von Benachrichtigungen eingesetzt wird, die Kraft genommen wird. Während die CEOs in Silicon Valley ihre Kinder in Waldorfschulen und Montessori-Kindergärten schicken, damit sie dort Natur haben und kreativen Gestaltungsraum, hängt der Rest der Welt am Strom, als sei dieser ein Bluttransfusionsbeutel. Ich denke darüber nach, wie es sich mit Zeit und Raum verhält und was Freiheit eigentlich bedeutet. Und ich glaube, Freiheit bedeutet bald Unauffindbarkeit. Sie wird etwas sein für die wenigen Privilegierten, die es sich leisten können, nicht mit dem Strom zu schwimmen, nicht zu konsumieren, selber kein Produkt mehr zu sein. Während wir anderen bereitwillig an unseren Geräten hängen und alles von uns preisgeben, werden diejenigen, die es sich leisten können, Zeit haben und verloren gehen und verschluckt sein. Und niemand wird wissen, wo sie gerade sind und was sie tun und wie sie sich fühlen. Sie werden weiter Hinterausgänge nähen und hohe Zäune um ihre Häuser bauen und Assistentinnen einstellen, die ihre Online-Präsenzen pflegen, während sie sich zurückholen, was sich niemand mehr zurückholt. Die Hoheit über unser Sein, the right to disconnect. In genau diesem Moment in den Bergen, völlig frei und losgelöst von allen digitalen Zwängen, sozusagen zwangsberuhigt, erkenne ich, ich habe ein Problem. Ein viel größeres, als ich mir je hätte vorstellen können oder angestehen. Und ich muss diesen einen Satz aufschreiben, hinschreiben, weil ich ihn sonst nicht glaube. Ich bin abhängig. Nicht von meinen Geräten, nicht von diesem schwarzen Ding, das sich nicht mehr regt. Oberflächlich betrachtet schon. Doch diese Obsession greift viel tiefer. Ich bin süchtig nach Dingen, die dort drin stecken, die ich mir ankonditioniert habe mit jedem Klick, mit jedem Swipe, mit jedem Like. Ich bin süchtig nach Anerkennung geworden, abhängig davon, geliebt zu werden. Ich bin abhängig davon, alles im Griff zu haben. besessen davon, mich von meiner besten, zuverlässigsten Seite zu zeigen, mich von meinen Gefühlen abzulenken, die mich überkommen, wenn ich alleine mit mir bin. Und dieses Ding da drüben ist mir ein treuer Komplize, der mich überall dort rausholt, wo es unangenehm zu werden droht, und der mich erfolgreich von mir selbst ablenkt, wenn ich gerade nichts Unangenehmes fühlen will. Der immer mit einer kleinen Überraschung auf mich wartet, mir keine Langeweile lässt, mich beschäftigt hält, mich permanent mit Aufgaben überschüttet, mit Pflichten und mit dem Gefühl, alles im Griff zu haben, der mich erfolgreich verbindet und mich oft, immer öfter, erfolgreich trennt. Von allem, was um mich herum passiert. Und auch oft von dem, was gerade in mir drin passiert. Will ich weniger am Bildschirm sitzen, muss ich beginnen, mich zu fragen, was tue ich stattdessen? Wie soll sich mein Leben anfühlen? Welche Menschen tun mir gut? Was will ich machen aus der Zeit, die mir auf Erden gegeben ist? Woher kriege ich die Bestätigung, wenn ich sie mir nicht im Netz hole? Und wie gebe ich sie mir selbst? Diese Fragen sind schwierig, weil sie Lücken offenbaren, Bereiche, in denen mir etwas fehlt. Weniger scrollen hieße ja, mehr zu leben. Doch wie soll dieses Leben überhaupt aussehen? Und habe ich den Mut dazu? Wann fühle ich mich mit Menschen verbunden? Und wann fühle ich mich in einem Raum voller Leute unendlich allein? Vielleicht weiß ich gar nicht, was ich an einem freien Abend tun will. Manchmal habe ich Angst, vor die Tür zu gehen. Manchmal kann ich mir nicht eingestehen, dass ich seit Jahren mit irgendwelchen Leuten nach Feierabend Cocktails trinke, aber eigentlich viel lieber ab und an mal alleine im Wald spazieren gehen würde, es dann aber doch nicht tue, weil ich Schiss habe, alleine einen Berg hochzulaufen. Vielleicht habe ich nicht den Mut, meinem Chef zu sagen, dass ich es nicht in Ordnung finde, nach 20 Uhr noch seine Mails zu lesen. Jetzt hier am Nullpunkt erinnere ich mich an die Worte eines Freundes. Wer auf den Berg klettert, der war erst oben und hat den Gipfel erklommen, wenn er wieder unten ist. Wer in den Urlaub fährt, war erst dort, wenn er wieder zu Hause ist. Und ich habe erst eine digitale Balance entwickelt, wenn ich zurück im Alltag noch immer digitale Grenzen wahren kann. Das Smartphone abschalten nach einem langen, von E-Mails dominierten Tag. Wenn ich auf Social Media einen Beitrag poste und dann nicht alle 5 Minuten nachschauen gehe, wie viele Likes der Beitrag inzwischen hat. Weil ich mir ein Leben aufgebaut habe, einen Selbstwert und eine Verbundenheit, die größer ist als mein digitaler Raum. Und ich so digital und analog in Einklang leben kann, digital achtsam und zufrieden statt überfordert.
Herzlichen Dank, Anna Miller, für diesen sehr persönlichen Einblick. Sie haben beschrieben, Ihren ersten Kontakt zu Hause mit dem World Wide Web, wie Sie dann durch die digitalen Technologien auch viel Selbstbestätigung gefunden haben, wie es eben zu einem permanenten Begleiter wurde, das Handy in dem Fall und irgendwie das Checken der Mails und Sie dann später, wie Sie sagten, besessen wurden nach eben der Bestätigung, besessen, auch gut auszusehen, gut rüberzukommen und süchtig nach dem Checken von Likes, Mails und so weiter. Ich habe Sie angefragt für dieses Gespräch vor gut einem Jahr. Als ich Ihnen eine Mail geschickt habe, die ging zurück auf ein Video, was ich geschaut habe, Sternstunde Philosophie zum Thema Influencer, das ich so spannend fand, dass ich dachte, also die Frau, die hat was zu sagen, die möchte ich sehr gerne einladen und ein Gespräch führen. Und nachdem ich diese Mail abgeschickt habe, kam eine Abwesenheitsnotiz. Ganz freundlich, vielen Dank für Ihre Mail. Ich bin gerade 6 Monate auf Weltreise. Ich checke meine Mails unregelmäßig. Und ja, da dachte ich erstmal so, die Idee ist gestorben. Und dann kam eben noch so der Hinweis auf das Buch, wenn Sie jetzt bald mehr von mir lesen und wissen wollen. Im Februar erscheint dann dieses Buch, verbunden. Und also ich bin eben sehr froh, dass Sie hier sind, auch eben mit diesem langen Vorlauf, den das hatte. Und auch wenn wir sonst geschrieben haben, kam häufig eine Abwesenheitsnotiz. Also ich würde sagen, mindestens jedes zweite Mal. Wenn Sie jetzt sagen, also ja, ich habe es im Griff, ich habe es geschafft und ich fühle mich gut, in der Nutzung der digitalen Medien? Wie geht es Ihnen da heute?
Vielleicht ist es ein Teil meines verzweifelten Versuchs, da ein bisschen Raum zwischen mich und Bildschirm zu bringen. Da ist natürlich in dieser Frage oder in dieser kleinen Handlung ist da natürlich schon ganz viel drin. Also da ist die Frage von, wie kommuniziert man Erwartungen an einem Gegenüber? Wann darf man sich überhaupt noch abgrenzen und wann nicht? Und wie kommuniziert man sowas? Ist es überhaupt möglich, aus einem digitalen Raum zwei Schritte zurückzumachen, das ist ja nicht Disneyland, das wir dann betreten und dann fahren wir wieder nach Hause, sondern der digitale Raum ist ja, erstens ist das ja ein Instant-Messaging-Raum immer noch, ne? Das ist ja so, der digitale Raum hat so einen Anspruch an eine unmittelbare Erreichbarkeit, fast schon an eine physische Präsenz des Gegenüber, wo es ja eigentlich das Gegenteil ist. Und dieser digitale Raum hat sich natürlich ja mit allem gefüllt, was wir den lieben langen Tag machen, wofür die meisten mittlerweile bezahlt werden. Also das ist auch so ein ernstzunehmender Raum. Mhm. Und ich finde, das ist interessant, weil ich habe schon auch das Gefühl, das hat mit Zivilcourage fast schon zu tun oder mit Eigencourage, sich da rauszunehmen. Mhm. Und da eben nicht mehr mitzuspielen. Und gleichzeitig weiß ich, ist mir sehr bewusst, dass das zumindest jetzt gerade zum Beispiel im Beruflichen eine extrem privilegierte Situation ist, dass ich da überhaupt sagen kann, oh nö, ich bin jetzt 2 Monate nicht erreichbar. Das ist extrem privilegiert und zeigt aber gleichzeitig, finde ich, auch auf, zeigt schon auf, finde ich, über welche Dinge wir sprechen müssten. Nämlich, dass wir, finde ich, zum jetzigen Zeitpunkt im digitalen Raum kaum Grenzen kennen. Mhm. Und kaum was besprochen haben und kaum gemeinsam Grenzen und Chancen erarbeitet haben.
Genau.
Und das zeigt sich an so Banalitäten wie so eine E-Mail-Abwesenheit. Ne? Die Hälfte hat da gar keine drin, die andere hat eine drin, die dritten sind dann per E-Mail. Also das ist im Kleinen, das klingt so banal und gleichzeitig finde ich das interessant, weil es spiegelt ja eine Gesellschaftstendenz, dass wir gesellschaftlich fast keine Regeln und keine Homogenität haben.
Genau, diese Regeln, die ergeben sich ja zurzeit auch. Ne? Die digitale Kommunikation, die Social Media Plattform, das ist ja ein recht neues Phänomen. Und welche Regeln sie haben sollen, das handeln wir gerade hoffentlich aus. Ne? Also das ist ja auch das, worum es heute stark geht, dass wir uns vielleicht nicht einfach eben mitziehen lassen sollten, sondern uns fragen sollten und wollen, wie möchte ich denn jetzt eigentlich autonom, selbstbestimmt digitale Medien so nutzen, dass sie mir gut tun, dass sie mir etwas bringen? Ich möchte jetzt mal ganz kurz ins Publikum reinfragen. Und zwar zuerst, wer nutzt eigentlich von Ihnen soziale Medien? Wer ist einverstanden mit der Art und Weise und eben auch der Höhe, wie er soziale Medien nutzt?
Ich jetzt ein bisschen mehr. Kann ich noch eine Zusatzfrage stellen?
Ja, gerne.
Und wer findet denn, dass die sozialen Medien, wie sie jetzt im Moment sind, nachhaltig gesund für uns sind? Weil das finde ich ja, das ist eine der spezifischen oder das ist eine der spannenden Fragen, finde ich. Ne? Dass wir, oder beziehungsweise das ist ja dann diese kognitive Dissonanz, die wir ja alle vom Rauchen kennen. Ne? Dass wir denn, das ist alles toxisch, wir wissen es und wir machen es halt weiter. Mhm. So. Und das alleine das mal festzustellen oder das mal zu thematisieren. Und sich dann zu überlegen, okay, warum ist das so? Ist das Gruppendruck? Was ist das? Was hat das mit mir zu tun, mit meinen Gefühlen? Ist das Emotionsregulation und so weiter? Oder ist es eben auch ein System, das eben nicht genug gut hinguckt oder eben da gar kein Stand hat? Ja.
Genau, also das machen Sie in dem Buch, finde ich, auf eine ganz hervorragende, tolle Weise, nämlich die Leserin, den Leser einladen zu erkunden, welches Maß an Nutzung digitaler Medien stimmt eigentlich für mich? Wie will ich digitale Medien souverän nutzen? Wie fühle ich mich eigentlich dabei? Ja, auch diese Selbstverbindung, verbunden sein mit sich selbst, als Voraussetzung verbunden zu sein mit anderen, das ist ja auch was, wo Sie immer wieder hinleiten. Die digitalen Medien, also wie, wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, die entfremden uns ja schon auch von uns selbst und machen oftmals unzufrieden in mehrfacher Hinsicht.
Ich glaube, was ich so schwierig daran finde, ist, diese Verletzlichkeit, in die wir uns, glaube ich, in den sozialen Medien begeben, weil ich glaube, oder zumindest habe ich das bei mir selber festgestellt, ist ein ganz schmaler Grat zwischen ich möchte in Kontakt treten und ich brauche jetzt irgendeine Spiegelung. Und das ist ja nicht nur in den digitalen Medien so, das ist ja in vielen Dingen so, das ist auch in Liebesbeziehungen so, das ist auch in der Elternschaft so, das ist auch, da habe ich jetzt diesen, keine Ahnung, 250.000 Dollar Job, weil ich jetzt irgendwie, ne, aus welchen Gründen, das ist ja so eine, für mich ein sehr interessantes oder tiefenpsychologisches Phänomen, ne? Was heißt Selbstwert? Und wo überdecken wir fehlenden Selbstwert mit gewissen Dingen und wo ist er echt und was heißt eigentlich Bindung wirklich? Und, das heißt, es ist ein großes Thema, aber ich glaube, was ich erschreckend finde, oder wir haben uns in einen Raum begeben mit einem Grundbedürfnis nach Beziehung. Und darin sind wir ja alle auch vulnerabel. Ne? Also das ist ja etwas, das können wir nicht freiwillig wählen, oder das ist einfach, das ist so tief in uns verankert, wir sehen uns danach gesehen zu werden, das ist nicht einfach so ein, ach ja, wenn das irgendwie auch noch, wenn das Stück Käse im Kühlschrank auch noch da ist, ist egal, aber wenn es fehlt, ist auch egal, sondern das ist ganz, ganz, ganz existenziell. Und wir haben uns in der digitalen Welt ein Anerkennungs- und ein Kommunikationssystem aufgebaut, das ja nicht mehr aufhört. Ne, und das hat sich dann so, das ist nur so eine Spirale, die sich dann immer krasser und immer schneller dreht. Und dann, und das hat sich ja verlagert in den letzten Jahren. Also aus einem Leben mit ein bisschen Online-Zeit ist ein Online-Leben geworden für ganz viele Leute. Und da, ich finde, da kommt ganz viel zusammen, ne? weil halt tatsächlich psychologisch dann die Spirale weiter dreht von, ja, dann hast du in den sozialen Medien eine Anerkennung, dann ist die aber nicht nachhaltig, dann ist die aber nicht physisch verbunden, dann sind wir aber eigentlich Tiere, die eine physische Beziehungsverbindung brauchen. Also unser Gehirn funktioniert ganz anders, als wie die digitalen Medien funktionieren. Und dann fängt die Spirale an zu drehen und dann kommen so Individualisierungstendenzen von der Gesellschaft. Dann kommt Homeoffice, dann kommt noch eine Pandemie, dann kommen Einzelhaushalte, dann kommen ganz viele Dinge rein und am Ende sind, glaube ich, ganz viele Leute in diesen digitalen Räumen massiv überfordert, mit sehr viel Gewalt konfrontiert, haben sich manchmal vielleicht auch Identitäten aufgebaut, die sie vielleicht verlassen wollen. Und du hast ja natürlich eine gewisse soziale Beziehungsbestätigung erarbeitet sozusagen und auch eine Emotionsregulation erarbeitet im täglichen Kontakt, ne? Dass du es dann am Ende des Tages fast nicht aushältst, mal 2 Stunden in deinem Zimmer zu sitzen und halt ein Buch zu lesen. So. Und das hat was miteinander zu tun. Und psychologisch betrachtet ist es aber total wichtig für einen Menschen, dass er ganz tiefe, enge Beziehungen hat, dass er so sein kann, wie er ist, dass er nicht jeden Tag 2 Stunden an seiner öffentlichen Identität arbeiten muss, dass er sich mal fallen lassen könnte, dass er mal fehlerhaft sein dürfte, dass er vor allem auch mal lernen darf. Das heißt, es ist integral Bestandteil des Menschseins, dass ich eigentlich vor 15 Jahren ja hoffentlich ein anderer Mensch war als heute. Mhm. Und da sind aber auch ganz viele Ängste da, dass das in diesem digitalen Raum auch fast nicht mehr geht, ne? Weil das ist dann bedrohlich.
Ja, genau, was würden Sie denn da sagen? Also Sie haben ja so eine Ambivalenz aufgezeichnet. Der Mensch, der existenziell angewiesen ist auf Beziehung, auf Feedback, auf Anerkennung und die er sich jetzt eben im digitalen Zeitalter ganz stark versucht im Netz zu erhalten. Würden Sie sagen, das geht nicht? Oder würden Sie sagen, das ist jetzt ein ungutes Maß?
Also ich glaube, das ist Maß ungünstig und ungut ist, da steht total dazu. Ich glaube, das ist nicht mehr stemmbar, finde ich. So. Mhm. Also das ist neurobiologisch gar nicht mehr stemmbar. Mhm. Und ich finde, dass die ganzen Plattformen, die natürlich damit Geld verdienen, dass sie dann ja so kleine perfide Spielchen dann auch noch dazulegen, wie, hast du dich einen Tag nicht eingeloggt, verlierst du ein paar Punkte. Ja, die anderen waren heute 5 Stunden 30 online, wo warst du denn eigentlich? Also das ist ja nichts Neutrales, sondern da wird, und nicht nur auf dieser Ebene, sondern es wird ganz oft mit sozialen Sanktionen, mit Ausschluss, das sind psychologische Druckmechanismen, also das ist ja nicht neutral. Oder irgendwie das, also, ne, also das, das du kannst auch BeReal nehmen, den nur einmal am Tag und so total authentisch und so. Ja, aber nee, also nee, das muss man auch jeden Tag dabei haben. Man muss auch, also es ist so, ganz viel arbeitet ja über Gruppendruck. Und ich glaube, wenn wir uns morgen dazu entscheiden würden oder wenn Instagram übers Wochenende zu wäre und da keiner mehr drauf wäre, dann hätten wir alle Wochenende frei. Also ich glaube, das würde uns wahrscheinlich wirklich nachhaltig gut tun. Also ich glaube nicht, ich bin nicht mehr der Meinung, dass wir darüber diskutieren müssen, brauchst du Digitalisierung oder nicht, sondern die ist da. Die ist wirklich da und die wird krasser, die wird intensiver, die wird alles durchdringen, die durchdringt jetzt schon alles. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir jetzt anfangen, darüber zu reden, wie will ich die überhaupt gestalten, welche Räume werden digitalisiert, welche nicht, wie verhalten wir uns in digitalen Räumen. Und das, dazu gehört aber auch, Menschlichkeit ins Digitale zu bringen. Also es geht doch nicht, dass irgendjemand irgendwie, keine Ahnung, blödes Beispiel, bei 20 Minuten online irgendwie interviewt wird und dann gibt es da per Zufall 568 Hasskommentare und niemand fühlt sich zuständig zum Beispiel. Mhm. Ne, weil das ist reale Gewalt, das ist nicht einfach digital irgendwo, ist egal. Mhm. Und was ich, ja, also es braucht Regulierung, natürlich wirtschaftlich, politisch und so weiter, und es braucht aber vor allem, finde ich, Meinung. Und zwar nicht auf die Art und Weise, dass alle ins Internet reinkotzen, sondern eben, ich finde es irritierend, dass in dieser Frage, wie geht es mir eigentlich mit den Digitalen, welche Systeme sind für mich nicht gut und wo geht es mir zu schnell, und das ist irgendwie so ein, also entweder sagt da niemand was oder dann sitzt du wieder bei so einem mittelständischen Unternehmen und dann gibt es wieder 3, 4, 5 über 50-Jährige, die eine Achsel zucken und sagen, ja, finde ich eigentlich alles scheiße, aber wurde halt vom Chef so beordert, ne? Und dann werden die dann irgendwie noch sozial so halb fertig gemacht, weil die ja die Alten sind, die nichts mehr begreifen. Also das ist so ganz perfide. Und dann die Hälfte der Leute hat dann noch das Gefühl, oh nö, das ist eine Abhängigkeit von den Teenies. Mhm. So. Also das ist irgendwie alles so, und dann kommt noch einer und sagt, nö, das ist jetzt Metaverse, Tesla und 5G. Mhm. Ja, schon auch. Mhm. Aber das sind auch ganz viele soziale und psychologische Fragen. Mhm. Und das ist zum Beispiel die Frage, ja, wo treffen wir uns denn, also welche Räume werden wie bespielt, wo treffen wir uns denn gleichzeitig noch im gleichen Raum zur gleichen Zeit? Wie wollen wir damit umgehen, dass eine ganze Gesellschaft, das sind ja wahnsinnig energetisch, auch ganz viele Ressourcen, die ins Digitale reinfließen jeden Tag. Und das hat eine Auswirkung, wenn ganz viele Menschen viele Stunden am Tag durch Dinge absorbiert sind, mental und emotional, die fürs Nervensystem zu viel sind. Ja, das ist ja.
Genau, also diese Verbindung, die machen Sie auch sehr schön in dem Buch, zwischen dem Selbstverhältnis, das geprägt ist von der Nutzung digitaler Medien, beispielsweise das Bild von uns selbst, wenn wir uns permanent vergleichen mit irgendwelchen perfekt aussehenden Leuten auf Instagram, oder aber auch, wenn wir ständig an den Handys sitzen, vorm PC und unser Leben irgendwie auf diese virtuelle Welt projizieren, aber unseren Körper in seinen Bedürfnissen gar nicht mehr spüren, und dann letztlich die Verbindung zum Politischen. Also wie viel Kapazität haben wir überhaupt noch für das Politische, wenn wir uns eben ständig ablenken? Und was für eine Grundhaltung, was für ein Lebensgefühl haben wir eigentlich, mit dem wir dann in die Öffentlichkeit gehen? Ja? Das führt uns ja teilweise zu politisch wirklich sehr gefährlichen Situationen.
Ja, absolut. Also ich glaube, ich finde das interessant. Ich glaube, das klingt jetzt so melodramatisch, wenn ich so sage, ja, wir sind alle total müde und ermattet. Aber ich glaube schon, und ich spüre das einfach total in mir selber, es ist einfach so eine Erschöpfung. Ja, und ich bin aber nicht morgens um 4 aufgestanden und habe 18 Stunden durchgearbeitet. Und das ist so eine. Und ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, warum ich denn so müde? So, bis ich gemerkt habe, ja, mental stehe ich ja eigentlich 24 Stunden 7 am Times Square in New York. Mhm. Das ist einfach so. Also wenn man irgendwie morgens als allererstes irgendwie das Handy anmacht, noch schlaftrunken und dann irgendwie mal eine halbe Stunde Twitter-Timeline oder eben X-Timeline runterscrollt und dann irgendwie schon 768 Emotionen, Fremdemotionen, Fremdinformationen und Kriegszustände mitgekriegt hat, die in 95% der Fällen außerhalb der Kontrolle liegen und außerhalb des eigenen Lebensbereichs, ja, dann ist das schon eine ganze Menge.
So. Ja, also unser Geist, der ist überbelastet, ne? Und das ist ja auch etwas, wo Sie sozusagen einen versuchen hinzuführen, den Geist mal zu beruhigen.
Ja, und sich vor allem eben, das finde ich wichtig, sich einfach klar zu machen, das ist real, diese Erschöpfung ist real, das ist mentale und emotionale Arbeit. Ich lasse da jeden Tag keine Ahnung was in mich rein. Und das muss ja wieder raus. Also das muss man entweder verarbeiten oder verdauen oder sich irgendwie körperlich betätigen, oder man muss sagen, jetzt ist aber mal Schluss, jetzt mache ich Qualität statt Quantität, oder man muss da wieder mehr Ruhe reinbringen, weil eben sonst, das ist eine endliche Ressource, man hat nicht endlos Energie. Und natürlich ist es nicht nur das Digitale, das sind auch schreiende Kinder und das ist dann nur noch der Job und so. Und wenn man dann natürlich in jeder freien Minute an jeder Bushaltestelle noch 7500 digitale Pendenzen erledigen kann, dann ist man ja auch selber in so einer Effizienzspirale, und das ist ja auch das Krasse am Digital, das Digitale suggeriert, einer geht immer noch. Und es ist nie zu Ende. Ja. Und wir haben aber dieses menschliche Grundbedürfnis, was zu Ende zu bearbeiten. Ne? Wir mögen das. So. Mhm. Teller ist leer gegessen, irgendwie Wohnung ist gut geputzt, oder ne? Also irgendwie Packung, ich weiß nicht, wer alles vielleicht dazu, aber ich weiß es nicht, ich freue mich immer, wenn irgendwie so ein Duschgel zu Ende ging, dann wieder was weggewerfen, dann wieder was geschafft, ne? Aber das ist so, man will ja irgendwie physisch was erledigen, man will ja, ne? Deswegen sagen auch alle, ach, das war aber toll, diese eine Woche auf der Alp, als ich da irgendwie nur, keine Ahnung, also Konfitüre eingemacht habe, und dann sind ja alle die Hälfte der Intellektuellen, die sagen, oh mein Gott, wie schön, habe ich was produziert. Ne? Also das ist so in uns drin, dass wir das mögen. Und das Blöde am Internet ist aber, ja, wird nie wieder vorkommen, weil das Internet lässt sich nicht zu Ende scrollen. Und es hört nicht mehr auf. Ne? Und deswegen ist es wichtig, dass wir selber eine Grenze setzen, weil eben sonst diese Ressourcen für das fehlen, was uns wichtig wäre. Politisches Engagement, Präsenz in den Beziehungen, eben mentale, nicht Reinigung, aber einfach also Lebensenergie, die wir dann auch sehr bewusst dann wieder was investieren. Wir wollen ja auch was erschaffen. So. Wir wollen vielleicht mal wieder Gitarre spielen, oder wir wollen irgendwie, wenn die Freundin Geburtstag hat, eben noch diese Ressourcen haben für die schöne selbstgeschriebene Karte, weil wir lieben ja diesen Menschen.
Ich würde ganz gerne noch mal auf einen Punkt zu sprechen kommen, der mir ziemlich wichtig erscheint, insbesondere auch aus so einer wirtschaftsethischen Perspektive. Nämlich, dass zum Beispiel dieser Endlos-Scroll oder dann, Sie haben gerade auch diese perfiden Strategien beschrieben, wo Nutzer, Nutzerinnen eingeladen werden, Präsenz zu zeigen im Netz, weil sie sonst irgendwie Punkteabzug bekommen. Ich meine, das sind ja Maßnahmen, die sich Unternehmen überlegt haben oder so Tech-Giganten, um dann letztlich größtmöglich ökonomisch Kapital zu schlagen aus ihren Produkten. Und was jetzt also das Brisante ist, finde ich sozusagen, wie erfolgreich diese Strategien sind, wie stark diese Geräte unser Leben beeinflussen und letztlich, wie stark wir uns steuern lassen davon, oder? Unsere Autonomität flöten geht, unser Denken sich verändert, weil wir uns irgendwie auch nicht mehr langstreckenmäßig konzentrieren können, und dann ja auch noch unsere Kapazität für wirklich wichtige Dinge, seines eigene, seines gesellschaftliche, geschluckt wird. Ne? Und dahinter steht ein kapitalgetriebenes Interesse. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja. Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Ja. Und das ist auch schon, also ich finde, das ist ja auch schon relativ lange bekannt, und da habe ich auch immer wieder so Momente, wo ich so denke, ja, es wäre eigentlich ja schon logisch, dass ein paar mehr Leute sich darüber aufregen und mal was machen. Also apparently not, so, ja. Und ja, da weiß ich jetzt auch nicht, was ich Ihnen sagen soll. Es wäre eben schön, wenn jeder Einzelne irgendwie findet, das ist schwierig, das wollen wir jetzt geändert haben. Ich glaube, das eine ist, und ich will da auch niemanden für blöd verkaufen, aber ich glaube ganz, ich habe das Gefühl, vielen Leuten ist das alles wirklich auch nicht so bewusst. Ja, in diesem Zusammenhang. Ich sage, ich bin einfach ein bisschen viel am Handy, aber ist doch irgendwie auch toll. Also nach dem Nachhausekommen, so ein bisschen Me-Time, eine halbe Stunde, lustige Sachen auf Instagram. Also das ist ja auch, und dann haben wir eben das Zweite, diese soziale Komponente, und ich glaube, dort ist es auch, und das ist das Allerschwierigste, glaube ich, daran, es ist ja nicht nur schlecht,
Genau.
Ne? Also das ist ja, dieses Handy ist ja alles. Das ist, damit kannst du die liebevollsten Verbundenheitsgesten organisieren. Du kannst den Blumenstrauß online bestellen, der irgendwie locally sourced irgendwie. Du kannst ja auch googeln, bei welcher Gassenküche du dich jetzt irgendwie freiwillig engagieren kannst. Das ist ja nicht, ne? Das ist alles so verwoben. Und ich meine, meine Beziehungen, die ich über WhatsApp pflege, sind ja auch echte Freundschaften, die ich schon seit 15 Jahren habe. Das ist ja nicht nur oberflächlich.
Genau, also wir haben hier einmal die individuelle Ebene und dann die politische, die irgendwo mit dieser individuellen verknüpft ist, weil man sich eben fragen muss, je nachdem, wie viel ich da eben digitale Medien nutze und was das mit mir macht, wie viel Kapazität ich eigentlich noch für was anderes habe. Und dann haben wir eben also auch die Frage, wie können eigentlich digitale Strukturen und Angebote reguliert werden, also diese politische Ebene. Aber fangen wir mal an beim Selbst. Ich meine, bei der Frage, wie wir sozusagen, ja, wie wir selbst auch quasi politisch oder in einem politischen Bewusstsein die digitalen Angebote nutzen können. Was würden Sie denn sagen? Was kann denn da jeder sozusagen selbst tun?
Das ist ganz vieles. Also das eine ist, also was mir gerade in den Sinn kommt, das eine ist ja schon, politischer Aktivismus ist immer analog und auch immer digital. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, diesen politischen Aktivismus in welcher Form auch immer dann auch mit beiden zu kombinieren, weil das Sharen von Artikeln zum Beispiel, ja, das ist nice to have, so, aber das wird die realen Gegebenheiten nicht ändern oder nur minim ändern. Und gleichzeitig ist es ganz wichtig, dass gewisse Dinge eine Visibilität bekommen. Das ist durch das Digitale sehr, sehr gut und einfach, oder nicht immer einfach, aber das ist eine große Strahlkraft, die das Internet ja hat. Aber dann muss man es eben auch organisieren und zum Boden bringen. Ne? Also diese Bäume müssen dann auch gerettet werden oder neu gepflanzt. Irgendeiner muss diese Bäume neu pflanzen. Also das Metaverse macht das ja nicht. Und dafür braucht man ja wieder Raum und Zeit und freiwilliges Engagement. Und das ist dann wieder in die Beziehung gehen, und das ist dann wieder Präsenz zeigen, und das ist dann vielleicht eben wieder an einem Dienstagabend bei Regen auftauchen, und das ist dann halt nicht immer angenehm. Und das ist dann, ne, und also das ist schon mal sehr wichtig, und
da haben wir sehr reale Geräusche von außen. Genau. Ja, jetzt müssen wir, glaube ich, die Frage nochmal wiederholen.
eigentlich wäre die Frage, wo wir selbst ansetzen können. Weil ich meine, diese großen strukturellen Fragen, die können wir leider nicht lösen. Oder wir können uns ja jetzt auch in so einem Zusammenhang drüber unterhalten. Ich denke, das ist auch schon ein Schritt. Aber was genau, was würden Sie denn sagen? Was können wir denn eigentlich selbst tun?
Also ich glaube, erstens, ich glaube, da bin ich vielleicht ein bisschen utopisch, aber ich glaube, ich bin nicht der Meinung, also ich finde, es ist eine ganz schwierige, ich finde, es ist immer der Anfang vom Ende, wenn man denkt, man kann da nichts machen. Das ist einfach nicht wahr.
Nee, genau. Also,
nee, aber das
und weiß ich auch nicht. Auch,
weil ich so denke, nee, also so viele Leute haben das Gefühl, die Digitalisierung, das sind die anderen. Das ist irgend so ein weirdes Wort, das niemand versteht, was das ist. Das sind irgendwelche Nullen und Einsen irgendwo, ne? Das Posten, selbstfahrendes Auto im Wallis, ja, das hat dann nichts mit mir zu tun. Das ist eine der einschneidendsten Veränderungen des 21. Jahrhunderts. No kidding. Das ist auf einer Stufe mit Klimawandel, mit Feminismus, mit Gleichstellung. Das ist eine der brennendsten Thematiken. Wir müssen das gestalten, sonst frisst es uns echt auf. Und da müssen wir ein bisschen früher aufstehen. Und ich finde, da muss man sich informieren, da muss man auch eine Meinung zu haben. Da kann man sich auch in verschiedenen Themenfeldern engagieren. Das kann sein, dass man sagt, ich bin für Klimaschutz. Ja, bitte, aber dann okay, die Digitalisierung, so viel CO2 wie die Fliegerei, jeder streamt 4K irgendwie in der Badeanstalt, ne, mit dem Handy, das kostet, das ist eine Umweltfrage, wo man zum Beispiel eben Visibilität braucht in diesem Thema, weil das weiß auch wieder fast niemand, ne, da wird gar nicht groß drüber gesprochen. Und ich finde, das Digitale, oder man kann auch sagen, Moment mal kurz, also ich finde, jeder, der schon mal so einen Kommentar gesehen hat, der grenzüberschreitend ist und weiter scrollt, ganz schwierig. Das ist Mittäterschaft, in meinen Augen. Und natürlich kann man jetzt nicht überall Brände löschen, und natürlich braucht jetzt ein Medienunternehmen logischerweise
einfach eine Policy und klar muss man das juristisch so verankern, dass jeder, der da irgendwie anonym Hasskommentare schreibt oder irgendwie Menschen bedroht, irgendwie sofort irgendwie strafrechtlich verfolgt wird, ist völlig klar. Und aber ich bin absolut der Meinung, jedermann braucht eine gesellschaftliche kritische Masse. Also wenn 98%, also das sieht man ja mit dem Klimawandel oder mit dem Fleischkonsum, es braucht einfach eine kritische Masse, die sichtbar wird, die hörbar wird, und dann kommt ja die Politik und die Wirtschaft kommen ja dann gerne hinterher. Und die Wirtschaft wird sich dann wieder irgendwas Neues überlegen, womit sie dann irgendwie wieder was Neues verkaufen können, was dann irgendwie total toll dem gesellschaftlichen Moment dient. Ne? Also die sind ja jetzt auch nicht verlegen drum, vegane Würstchen zu verkaufen. Also die werden schon kommen, da habe ich keine Angst. Aber ich glaube, da braucht es zuerst mal jeden Einzelnen, der sagt, Moment mal, ich lasse mir nicht mehr gefallen, und ich glaube, das finde ich das Interessante, ich glaube, die Lauten sind gar nicht in der Mehrheit. Ich glaube, also so wie ich das wahrnehme, ich glaube, ganz viele finden das alles ein bisschen komisch und ein bisschen überfordert und sind müde und finden es nicht so toll. Aber das ist natürlich, im Moment wird doch noch jedem, der sowas ansatzweise auch äußert, gesagt, ja, du bist auch ein bisschen hochsensibel, du kannst auch mit deiner Macht schlafen gehen. So. Also das ist so dieses... Digitalisierung ist die Zukunft, ne? Das ist alles so diese toxische, das hat auch was, ich finde, das hat schon auch was toxisch männliches, so dieses, oh, die Tesla-fahrenden Typen, und also das ist so ein Narrativ von Potenz auch, ne? Dieses schnelle Internet und so, Glasfaser, das ist auch schon dabei, und das ist irgendwie so ein bisschen, und ich finde, das ist nicht Zufall, dass das keine dreifache Mutter war, die das Internet erfunden hat, irgendwie. Und da finde ich es schon auch feministisch, oder da finde ich im aktuellen Diskurs, finde ich das interessant, ne? Also alles ist voller Gefühl und alle regen sich den ganzen Tag über das Internet auf und so, also im Internet ist dann alles voller Gefühl, aber mal zu sagen, Moment mal, ich fühle mich gerade unwohl mit diesem ganzen Digitalstress.
Ja. Und wer von Ihnen hat eigentlich die Dokumentation des Social Dilemma gesehen, auf die Anna-Miller in ihrem Buch auch hinweist? Weil da wird die Frage gestellt, ob eigentlich die KI den Menschen auffressen wird. Die wird irgendwelchen Experten, ich glaube in Silicon Valley, gestellt. Und diese Experten sagen, also das ist eigentlich wie so eine Scheinbedrohung oder eine Bedrohung, die viel weiter weg ist als die reale Bedrohung, mit der wir derzeit leben, nämlich der, dass uns Social Media quasi entmenschlicht oder also eben unsere Präsenz klaut, unsere Selbstbeziehung klaut, uns zu unzufriedenen Menschen macht, die ihre Unzufriedenheit dann eben auch in ihrem direkten Umfeld oder auch politisch ausdrücken. Also das nochmal zu der Einordnung. Wir haben so viele Diskurse, gesellschaftlich enorm wichtige natürlich, also Sie haben es ja gerade gesagt, wie Klimawandel, Feminismus, dann eben kulturelle Minderheiten, aber irgendwie wird dieses Thema digitale Medien wird ausgeklammert, auch weil es ja so sexy ist, irgendwo da mitzuspielen. Ne? Denken Sie eigentlich, dass da Konzerne auch bewusst irgendwie, also stark Lobbyismus betreiben oder auch ein bewussten, dezidierten Einfluss auf den gesellschaftlichen Diskurs haben?
Ja, natürlich. Und ich glaube, also es ist eben nochmal, es geht um sehr, sehr viel Geld. Und es ist ja zum Beispiel auch kein Geheimnis, dass es in gewissen Kantonen in der Schweiz ja zum Beispiel Moratorien gegeben hat gegenüber 5G, und die wurden kurzerhand ausgeschaltet. Fertig aus. Also die Antennen, die wurden einfach umgepolt. Mhm. Ja, und da die Swisscom hat ganz viel Geld, also die verdienen ganz viel Geld damit, und dann hast du noch die Wirtschaftsverbände, die das ganz toll finden, und das ist, also ich finde das interessant, das wird dann auch so kurz thematisiert, und ich bin jetzt auch wirklich jetzt in diesem Bereich jetzt nicht, ne, da gibt es andere, also ich bin eine Journalistin und auch vor allem eine Psychologin, und ich komme aus der individualpsychologischen Perspektive und jetzt mache ich da keine Strahlenforschung zu 5G. Aber ich finde es interessant, wahrzunehmen, dass gewisse Einstellungen schon erlaubter sind als andere. Aber das ist ja nicht nur ein Thema Digitalisierung so. Und ich finde das immer ein bisschen irritierend, beziehungsweise da kommt so mein journalistisches Selbstverständnis und so, interessant. Wer hat jetzt was davon, dass die jetzt alle auf einer Seite stehen und dass das eine irgendwie viel lauter gepredigt wird als das andere und so weiter. Aber, also das nur nebenbei. Aber ich würde, darf ich noch eine Frage stellen?
Ja, gerne.
Weil ich finde, ich muss mir mal eine überlegen. Wer von Ihnen hat denn das Gefühl, wir sind zu viel am Handy? Und wer von Ihnen hat das Gefühl, alle anderen sind zu viel am Handy?
Ja, geht die Mehrheit der Finger bei beiden Fragen hoch.
Nee, das finde ich eben interessant und da möchte ich noch kurz lobbyieren, weil ich das irgendwie so wichtig finde, weil ich das stelle ich bei meinen Lesungen immer wieder fest, das ist genau das, was ich meine, so die Digitalisierung sind die anderen, dass ich es total wichtig finde, nochmal gesagt zu haben, bevor wir alle noch Weißwein trinken gehen, da bin ich streng, ich finde, und wenn sie zu denen gehören, die denken, alle anderen sind zu viel am Handy, dann ist es genauso ihr Problem, weil das ist ihre Gesellschaft und das finde ich total wichtig, das ist nicht... Ja, es ist ein individuelles Suchtproblem, aber es verändert die ganze Art und Weise, wie wir Gesellschaften miteinander umgehen, wie die öffentlichen Räume gestaltet sind. Und genau, wenn Sie das Gefühl haben, mein Gott, ich bin doch einer der wenigen, die das irgendwie nicht in dieser Welt versinken, dann würde ich aber auch sagen, sind Sie vielleicht eines der ersten Opfer dieser Geschichte. Weil wenn ja alle in einem gleichen Raum sind und alle anderen sind verschwunden und Sie ja nicht, dann sind Sie ja auch alleine. Und das ist das aller, also das ist etwas vom Ersten, warum ich dieses Buch überhaupt geschrieben habe. Natürlich ist da ein Punkt, ja, dass es mir damit schlecht geht. Aber ich finde es total, ich bin da richtig traurig drüber, wie sich öffentliche Räume verändern, wie Menschen, wie wir uns alle gegenseitig abschotten, auditiv, visuell. Das macht total krass was mit dem öffentlichen Raum und mit der Energie. Und klar kann man sagen, ja, es ist kein Ponyhof, Zürich Hauptbahnhof, ja, ist okay, ne? Nur die Harten kommen in den Garten, ist schon okay, ist schon klar, ne? Das 21. Jahrhundert, man muss nicht immer mit allen Fremden reden, wir haben alle keine Zeit mehr. Aber das bedingt sich ja gegenseitig. Und wenn ich natürlich in so einem überfüllten Zug von Zürich nach Bern hocke und alle noch total schlecht gelaunt sind und dann regnet es noch draußen und dann sind alle total aggressiv drauf und alle und dann natürlich mache ich dann meine AirPods Pro rein, weil das ist ja nicht mehr auszuhalten. Mhm. Aber das befruchtet sich dann negativ wieder gegenwärtig.
Mhm. Auch nochmal eine Frage meinerseits, wer hat denn eigentlich dieses Buch hier gelesen? Ja, ja, okay. Also wenn Sie Interesse haben, das gibt es dann auch hier zu erwerben. Sie haben die Möglichkeit, das hier zu erwerben. Und ich meine,
pardon? Ich schreibe Ihnen auch was Liebes rein. Ich schreibe auch allen, die das gar nicht interessiert, das Thema, schreibe ich für Else unter dem Weihnachtsbaum. Also ich widme das.
Also ergreifen Sie die Möglichkeit. eben, dieses Buch, das ist ja eben auf der individuellen Ebene wirklich eine sehr schöne Einladung, sich auseinanderzusetzen mit der eigenen Nutzung digitaler Medien und vor allen Dingen da eine selbstbestimmte Mediennutzung für sich zu finden. Das ist das, was wir definitiv tun können, wenn wir wollen. Wenn wir uns jetzt nochmal weitere Ebenen anschauen, beispielsweise die der Gestaltung digitaler Technologien, wo haben Sie denn eigentlich den Eindruck, da macht es jemand richtig? Von Anbietern digitaler Technologien. Da geht es jemandem, einer Unternehmung, einem Konzern, jetzt wäre eher unwahrscheinlich, eigentlich darum, also mit digitalen Technologien quasi die Welt besser zu machen und nicht einfach nur größtmöglichen Kapital draus zu schlagen, koste es den Menschen und die Welt, was es wolle.
Ja, sicher die Zentralbibliothek Zürich. Nein, also die Leute kommen dann immer und sagen, ja, also ist das nicht auch ein Problem, jetzt wird da alles irgendwie digitalisiert. Ja, nee, also es gibt ja auch, also das natürlich ist das Digitale per se nicht ein Problem. Also das heißt, alles, was ja digitalisiert wird, Bestände zum Beispiel, Bibliotheksbestände oder irgendwie, wenn ein Konzert dann irgendwie auch digital irgendwie abrufbar ist und dann kann das irgendwie jemand, der immobil ist, zum Beispiel zu Hause gucken. Das sind ja alles, das sind ja total schöne Dinge. Und ich finde, also das ist ja nicht die Frage. Also wir sind ja nicht hier, oder ich habe nicht dieses Buch geschrieben, weil ich finde, Wikipedia gehört abgeschafft. So. Sondern es hat mit Aufmerksamkeitsökonomie zu tun. Ne? Also diese Frage, dient diese App oder dient dieses Produkt oder dient diese Art und Weise, wie das gerade an mich herangetragen wird, wem dient das eigentlich? Dient es mir oder dient es wem anderen? Und ich finde es gerade als Journalistin total interessant. Ich glaube, die Medien sind da in der Mitte. Das ist auch schwierig. Ne? Eigentlich wollen sie gute Inhalte liefern, eigentlich wollen wir alle journalistisch gute Arbeit machen, dann sind wir aber in so einer Zwangsabhängigkeit, dass wir dann so Klickgeschichten machen müssen, damit die Leute dann, ne? Also, und dann finde ich dann, das ist so zum Beispiel so ein zweischneidiges Schwert, da sind wir nicht mit unschuldig, also da sind wir nicht ganz unschuldig. Das ist zum Beispiel so ein, da würde ich jetzt auch sagen, ja, gehen Sie lieber mit dem, logischerweise mit dem fundierten Inhalt, der weniger effekthaschend ist, und gleichzeitig muss ich aber sagen, ja, und selber haben wir dann aushalten können, dass man halt irgendwie 2 Stunden nach dem Attentat immer noch nicht weiß, wer es war. Und das ist dann auch für ganz viele Leute schwierig, also das bedingt sich auch gegenseitig. Mhm. Und ich würde mir einfach grundsätzlich schon, also im privaten Gebrauch würde ich mir die Frage stellen, braucht es das? Also es klingt jetzt so total banal, ne? Das klingt jetzt wirklich so Marie Kondo-mäßig, gibt das jetzt, also schenkt mir das jetzt Liebe, kann das weg. Und 90% der Leute lassen sich durch ein Handy wecken, keine Ahnung, 70% des digitalen Inhalts ist eben Katzengift, und dann hat die Tante noch 7000 Mal irgendwie geschrieben, dass sie einen schönen Tag hatte oder whatever, das kann man vielleicht auch in einer Message machen statt in 15, dann wird noch in irgendwelchen Klassenchats noch 7 Mal gefragt, ob jetzt das Butterbrot, ne, ob wer noch was dabei hat und ob es noch regnet. Also ich glaube, ganz viel auch von diesem digitalen Wahnsinn ist so eine Überkommunikation, wo dann auch jeder jeden ins CC nimmt. Hm? Das sind dann so ganz viele emotionale Unsicherheiten auch, was ich total interessant finde. Oder auch ganz viele so eben so Liebesgeschichten, so, ah, ich bin auch noch hier, und ach, auf Teams wird dann irgendwie, ja, hast du super gemacht. Und also, ne? Also das finde ich eben so interessant, es ist ja sehr menschlich, es ist sehr menschlich. Das Ganze. Und wenn man sich dann halt mit einer App abschießen will am Abend und noch ein bisschen Candy Crush spielen, ja mein Gott, also das ist ja in Ordnung. Andere lesen irgendwie Jane Austen, also das ist ja irgendwie eine Realitätsflucht. Ne? Das war schon immer, Realitätsflucht war schon immer ein Ding. Und da aber irgendwie gucken, wann mache ich das, warum mache ich das, und hindert es mich daran, eigentlich in einem anderen Bereich, der wichtig für mich und andere wäre, zu investieren.
Ja, also die wir heute Abend hier sind, wir setzen uns sehr kritisch auseinander mit Nutzung digitaler Medien, den gesellschaftlichen Auswirkungen dieses Überkonsums. Aber Sie haben gerade auch schon gesagt, Sie haben den Eindruck, so ein großer Teil der Gesellschaft macht das gar nicht, und da schreiben Sie ja auch in Ihrem Buch, dass es so einen gesellschaftlichen Elite-Teil geben kann, sich das herausbilden könnte, der weiß, wie er digitale Medien souverän nutzen kann, und dann irgendwie so eine große mitschwimmende Masse, wenn ich das richtig verstanden habe.
Das kann natürlich nicht in die Zukunft sehen, und ich bin auch nur ein Mensch und einer. Also einer, ne? Und auch interessant, also weiblich und westeuropäisch sozialisiert, das ist ja auch noch, also ne? Das ist ja, keine Ahnung, wenn Sie jetzt jemanden in Südostasien fragen würden, das sind ganz andere Realitäten. Ich finde schon, dass die Analogie zum Zucker und zum Rauchen nicht ganz unstimmig ist. Und ich glaube, dass das auch eine sozioökonomische Frage ist. Also nein, ich glaube das nicht, sondern es ist auch eine sozioökonomische Frage. Und das ist ja auch ein Ding, das ruhig stellt. Und das ist gratis. Und das ist einfach, und das ist, tut mir sehr leid, das zu sagen, eben nicht in jedem Fall, aber das ist in ganz vielen Fällen, ist das richtig toxischer Scheiß, den sich die Leute richtig krass reinballern, 14 Stunden am Tag. Ja, und ich war irgendwie dann reisen in Südostasien, morgens um 2 hat sich ein Mädchen neben mir in der Toilette erbrochen und hat während des Erbrechens weiter Video geguckt und konnte dann aber nicht damit umgehen, dass ich dann an die Toilettentür geklopft habe und gefragt habe, ob alles in Ordnung ist. Und dann wusste ich für einen Moment auch nicht, ob es dieses Buch überhaupt noch braucht. Mhm. Weil vielleicht haben wir den Zenit schon lange überschritten, keine Ahnung. Aber was soll ich denn machen? Ich muss noch irgendwas sagen, muss man noch was sagen, bevor es halt zu spät ist. Und dann schauen wir weiter. Aber
ich glaube, was einen ja schon optimistisch stimmen kann, ist, meine Beobachtung ist, wenn man junge Leute sieht, ich gebe zum Beispiel Seminare an der Uni, und ich habe oft den Eindruck, die haben soziale und digitale Medien viel besser im Griff als jetzt meine Generation. Also sind ja auch relativ junge Erfindungen, sage ich jetzt mal, wo sich eben ein Umgang herausbilden muss. Wie es derzeit läuft, also ja, eben schon einigermaßen besorgniserregend, wenn man eben aus der einen Perspektive guckt, aber wenn man dann eben mal schaut, so die neueren Digital Natives, sage ich jetzt mal, die scheinen damit irgendwie schon einen besseren Umgang zu haben als, wie gesagt, meine Generation. Gestern zum Beispiel hatte ich irgendwie Freunde zu Gast und eine hatte auch ein Seminar gegeben an der FH und hat dann gefragt, die gleiche Frage, die ich heute Abend hier gestellt habe, wie viele von euch nutzen eigentlich soziale Medien, und es haben gerade mal 15% aufgezeigt. Ja, also vielleicht setzt ihr auch wieder eine Gegenbewegung ein.
Also mich tut es voll. Aber also ich, dazu kann ich sehr wenig sagen. Also ich sehe natürlich schon sehr viel anderes so, vor allem, ja, wenn ich, also kann ich jetzt, glaube ich, so aus meinem privaten Umfeld auch nicht bestätigen. Ich glaube, also ich glaube schon, dass es eine Grundnervosität ist und dass es immer so ein verarriges Hiersein und Dasein und überall sein, und das ist einfach, das ist schon etwas, was problematisch ist auch fürs Heranwachsen. Und es gibt schon auch viele Studien, also das ist jetzt eben alles sehr, sehr jung, aber zum Thema Bindungsthemen zum Beispiel bei Mutter-Kind-Beziehungen, dass irgendwie das Neugeborene nach 4 Monaten den Augenkontakt schon gar nicht mehr herstellt und wenn die Mutter immer am Handy ist, also weil das einfach, weil irgendwie eh klar ist, die ist gar nicht da. Und das sind natürlich schon, das sind ganz junge Problemfelder, ne, wo man auch gucken muss, oder das mit den neuronalen Zeitfenstern, dass Kinder natürlich dann irgendwie wirklich Schwierigkeiten haben mit sozialer Anpassung und mit Wut und mit Emotionsregulation, wenn sie einfach schon früh viel am Digitalen sind. Aber eben, das hat alles, wie Sie auch sagen, mit dem Maß zu tun und mit gewissen Grenzen und mit einem gewissen Umgang damit. Und genauso wie jemand, genauso wie wir ja lernen, also es gibt ja für alles, es gibt so Tischmanieren, es gibt, okay, 3-mal am Tag wird gegessen, das wird nicht so oft gegessen, so wird gegessen, nach Messer und Gabel, so, glaube ich, braucht es einfach auch eine Integration des Digitalen in alle unsere Sphären. Mhm. Und das klingt jetzt so banal, aber das fängt ja damit an, dass man sagt, ja, keine Ahnung, wenn irgendjemand mit mir spricht oder wenn ich am Ende eines schwierigen Tages eben nach Hause komme und von meinem Tag erzähle und mein Partner guckt dann währenddessen ins Handy und sagt, ja, nee, gibt's bei mir nicht mehr. Also, aber das ist wie, das hat dann auch ganz viel mit Grenzsetzung zu tun oder mit sich eben diese Präsenz auch einfordern und sagen, das geht so nicht für mich. Mhm. Und ich glaube, da können wir sicher noch viel lernen und auch viel selber proaktiver irgendwie aussprechen, glaube ich. Mhm. Und auch erfragen und auch sagen, okay, wie möchtest du denn kommunizieren? Was stimmt denn für dich? Und
Letzte Frage, bevor ich dann auch die Diskussion öffnen würde Richtung Publikum. Und zwar, Sie sind dann ja quasi den Schritt gegangen und haben gesagt, also ich möchte hier jetzt mal meine Grenzen erkunden für den digitalen Raum, und haben dann eben auch entsprechend öfters mal Abwesenheitsnotizen eingerichtet. Und wie war denn das eigentlich für Sie? Also haben Sie da, war das schwierig? Weil Sie haben ja auch beschrieben, es war wie so ein Suchtverhalten. Was für Effekte hatte das denn? Eigentlich geht es darum, sozusagen, also wer das auch machen möchte, womit kann man denn da rechnen? Was passiert denn dann, wenn man das macht?
Wenn man was macht?
Naja, eben seine, die Grenzen für die Grenzen einstehen tatsächlich. Also, das erfordert ja irgendwie Mut, und man denkt irgendwie, ja, vielleicht meldet sich dann Person XY nicht mehr bei mir, vielleicht bin ich dann aus bestimmten Gruppen raus. Wie war das dann bei Ihnen?
Ja, und das finde ich aber genau das Spannende. Natürlich habe ich diese Angst und hatte diese Angst immer, und das hat aber jeder von uns immer. Wir, bei allem. Also das ist nicht nur im Digitalen, das finde ich auch so spannend. Ne? Wir haben diffuse Ängste, dass wir aus einer Gruppe ausgeschlossen werden, dass das alles immer, wir haben in vielen Fällen immer das Gefühl, dass irgendwas, was wir dann endlich tun, unglaubliche Konsequenzen hat. Immer. So, mein Gott, keine Ahnung, und also das ist irgendwie, keine Ahnung, auch wenn ich jetzt diesen Job kündige, dann, oder wenn ich irgendwie, ja, ich habe ja einen Traum, nach Amerika auszuwandern, dann, ich kann da nicht hinreisen, weil sonst finde ich das so toll, da komme ich nie wieder zurück. Also das ist so dieses, Das ist so dieses Alles-und-Nichts-Denken und das ist auch total normal. Und dann aber die Erfahrung machen, und ich glaube, das ist das Allerwichtigste auch, die Erfahrung zu machen, eben gerade im Zwischenmenschlichen, die Leute, also meistens ist gerade in meinem konkreten Beispiel so, ach, ja, okay, das ist das eine. Das andere ist, ach, das ist aber toll, das muss ich auch mal machen. Und ich habe natürlich auch, also ich habe diese Ängste ja auch die ganze Zeit gehabt. Ich war irgendwie in Australien, als dieses Buch rausgekommen ist, und habe gesagt, zuerst fand ich das eine sehr schlechte Idee, weil ich dachte, ja, das kannst du auch irgendwie nicht. Kannst doch nicht am anderen Ende der Welt sein, wenn dein Buch rauskommt, geht doch nicht.
Genau.
Ja, ging aber, war überhaupt gar kein Problem.
Gut. Nun möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Anna Miller für das lebendige und erhellende Gespräch. Ja, ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen, Anna Miller, und auch für Ihr Können.